Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Celebration. Und am heutigen Sonntag ist eine Art wie ein Zwischenteil, wo du hören kannst. Weil letzten Sonntag war das Team Compassion da. Eine Art Kinderhilfswerk, das Patenschaften vertreiben. Wo es ein sehr starker Sonntag war, wo wir zwei coole Celebrations erleben konnten und auch viele Patenschaften haben können auch neu schliessen, was mich sehr gefreut hat. Und nächste Woche, wenn der Joel Sutter, der Pastor auf Meissen von Luzern, auf Meissen von Zentralschweiz, die aktuelle Serie Holy Spirit über den Heiligen Geist in mir wird abschliessen. Genau. Und mittendrin von diesen beiden Spezialsündigen ist der heutige Sonntag, wie gesagt, Podcast Celebration. Und ich habe mir überlegt, was wollte ich für ein Thema bringen, wo eigenständig ist, wo ein einzelner Ausreißer ist. Und ich habe mich an die Serie erinnert, die wir schon mal aufgegriffen haben, letzten Sommer, und zwar die Serie Perlen von Spurgeon. Über den englischen Erweckungsprediger Charles Spurgeon, den ich persönlich sehr schätze und auch seine Predigten richtig gehend auch liebe. Weil er schon vor 200 Jahren ohne Google, ohne Wikipedia, ohne Internet und alle möglichen Hilfsmittel schon sehr gut geschafft hat und viele Sachen zusammengebracht hat. Ich habe einen Predigtfilm gefunden in seinem Buch «Der gute Kampf des Glaubens». Da hat es Geschichten über alttestamentliche Predigten. Sehr empfehlenswert, das Buch zu bestellen oder zu kaufen, ganz allgemein, zu lesen natürlich auch. Und erstens mal, weil es spannend ist, Geschichten vom Alten Testament wieder vermehrt auch zu predigen und zu erzählen. Ich glaube, dass wir aus Natur aus eher eine Neigung haben, vielleicht das Neue Testament, das ein bisschen näher ist, wo einem vielleicht einen leichteren Zugang gibt. Und gleichwohl hat das Alte Testament sehr viele Schätze vergraben. Ich möchte heute einen so einen Schatz vergraben, und zwar in Form von der Frau namens Rahab. Genau, ich wollte nicht nur das Alte Testament hervorheben, sondern auch mit der Rahab, auch eine Frau, die in der Bibel auch grundsätzlich durch weniger Aufmerksamkeit bekommt als jetzt sonst Männer. Vor allem freue ich mich sehr, können eine eher unbekanntere Frau namens Rahab zu fokussieren aus dem eher unbekannten Alten Testament, so dass wir da wirklich dürfen, vielleicht auch viel Neues lernen können über die Frau und über ihre Umstände. Und ich möchte anfangen mit einem Text auf der Hall of Fame. Es gibt in der Bibel ein Kapitel, wo ich jetzt ganz überspitzt die Hall of Fame nenne. Eine Auflistung von Helden. Eine Auflistung von Leuten, die es geschafft haben, aufgrund von ihren Umständen, von ihrem Glauben, von ihrem Gehorsam, wirklich als die genannt werden, die den Unterschied gemacht haben. Und Rahab ist da mittendrin. Und zwar schreibt es der Verfasser vom Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 31. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht untergeworfen, sie aber hatte die Kundschaft der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Ich möchte nicht die ganze Geschichte lesen von der Rahab, wir werden die gemeinsam anschauen. Aber wer sie noch im Vorfeld oder mittendrin möchte mitlesen, das ist im Josua Kapitel 2, sowie noch im Kapitel 6 dann das Happy End, wo es am Schluss dann noch gibt. Genau, so viel sehe ich schon verraten. Auf jeden Fall die Hall of Fame, Hebräer 11, 31. Die Rahab ist eine Glaubensheldin, ein Vorbild. Und es ist noch spannend, es fängt an, der erste, der genannt wird, ist der Abraham. Und das macht ja Sinn, dass der Abraham so die Hall of Fame eröffnet, weil er ist der Stammvater. Er hat alles gestartet in dem Sinn. Er ist der, wo Gott mit ihm einen Bund gemacht hat und gesagt hat, du wirst der Stammvater sein, von allen Generationen. Und Abraham steht als Vertreter vom männlichen Geschlecht und Rahab als Vertreterin vom weiblichen Geschlecht. Der Spurgeon nennt es vielleicht auch ein Gegenstück, dass für eine Seite Abraham als Rechtschaffender, als Glaubender, als grosses Vorbild für die Juden völlig eine riesige Figur. Und auf der anderen Seite Rahab, eine Heidin. Rahab, eine Kanaaniterin, also ein Gegner vom Volk Gottes. eine von Jericho, eine Sünderin, eine Prostituierte. Also um ein Gegenstück zu sehen, dass für Gott, egal für die Prägung, die man hat, egal was für eine Geschichte, die man hat, es ist immer ein Komma, es ist nie ein Punkt. Es ist ein Komma, wo wir immer wieder mit Gott, mit Hilfe von Gott, können weiterführen, dass die Geschichte auch noch nicht fertig ist. Und es ist auch wieder ein Beispiel aus meiner Sicht, einfach für Gott, wo er einfach eine andere Zeitrechnung, eine andere Rechnung von Berufung hat. Es ist Gott, der den Hebräer Mose erwählt hat als Führer vom Volk, obwohl er dann als ägyptischer Prinz aufgewachsen ist. Es ist das Wesen von Gott, dass er einen Paulus berufen hat als der Apostel der Weltmission, obwohl er selber jahrelang Christen verfolgt hat. Es ist Gott, der einfach dein Herz sieht, wie es der David beschreibt, und nicht auf die Grösse, auf die Leistung, auf die Vorgeschichte schaut, sondern auch aufs Herz und dass Gott das einfach durchdringt und weiss, was gut ist, auch wenn es äußerlich nicht immer gerade so aussieht. Was mir auch gefällt, ist, dass auch gerade die Bibel, Gottes Wort, da einfach auch nichts beschönigt. Die Rahab wird genannt von dem, was sie lang gemacht hat oder eine gewisse Zeit gemacht hat. Sie hat sich prostituiert. Es gibt dann eine Auslegung, wo sie dann als Gastwirtin anschaut, und wir werden nachher darauf kommen, dass sie das auch war. Aber es hat nicht dem Gastwirtin an sich gegeben, den Job hat es nicht gegeben. Der Job war von ihr eine gewisse Zeit, vielleicht auch längere, vielleicht viele Jahre, wissen wir nicht. Sie war eine Prostituierte. Und die Bibel versucht das nicht zu verschönigen, nicht zu verstecken, nicht zu auszuklammern. Es ist, wie es war. Jetzt gemäss aber dem Spurgeon hat die Rahab eine Umkehr gemacht und hat nachher mit ihrer Sünde gebrochen, hat nicht mehr als Prostituierte gearbeitet und hat dann eher als eine Art Gastwirtin gearbeitet oder gelebt gehabt. Und zwar tut er das so interpretieren, dass es ja zur damaligen Zeit als Fremde, wenn man in eine Stadt gekommen ist, sehr gefährlicher können werden. Ich habe im Rahmen der Serie über schwierige oder herausfordernde Bibelstellen die Geschichte erzählt von den Männern von Gibdea, die in Sodom um ein Haar herum vergewaltigt worden wären. Fremde haben sehr oft zur damaligen Zeit in Jericho, aber auch im damaligen Sodom und Gomorra, einen sehr schweren Stand gehabt. Und Rahab hat das gewusst, sie hat ihre Leute kennt in Jericho und Umgebung. Sie hat gewusst, dass wenn Fremde kommen, könnten die im schlimmsten Fall auf der Abschussliste stehen. Sie könnten misshandelt werden, sie könnten überfallen werden, sie könnten getötet werden. Und dass sie immer wieder am Stadttor war und Fremde auch gewarnt hat und je nachdem auf die Wohnung aufgenommen hat, um sie zu schützen. Was Gute war, oder sagen wir so, schlecht war, auch wenn sie dann ihren Job geändert hat, der Stempel wird sie für die Leute von Jericho behalten haben. Gerade der Job von der Prostituierten, wenn man den Job mal ausgeführt hat, der Stempel bleibt in diesem Umfeld wahrscheinlich ein Leben lang. Und es ist nicht aufgefallen, also, wenn also die Rahab mit fremden Leuten, mit fremden Männern ihre Wohnung ist, weil die Leute dann denken, ja, super, also sie hat wieder das tun, ist doch schön, die Wirtschaft soll laufen, soll brummen. Und es ist nicht aufgefallen. Und so hat es sich dann auch gefügt, gemäss dem Spurgeon, dass dann die beiden Kundschafter, die haben schauen, wie ist die Stadtmauer, wie ist die Stadt, wie ist es einnehmbar, dass es Gott gefügt hat, dass die Rahab mit den beiden Männern in ihre Wohnung gehen konnte. Es ist den Leuten egal gewesen, weil für die Leute war sie eine Prostituierte gewesen. Ob sie sich weiter prostituiert hat, das ist den Leuten wahrscheinlich egal gewesen, aber es ist nicht aufgefallen, dass sie da mit wildfremden Leuten in ihre Wohnung geht. Also ihren Job, ihr altes Image hat sie vor Neugier geschützt, aber ihr neues Ich hat ihr schlussendlich dann das Leben gerettet. Weil, wie gesagt, unter den zwei Fremden sind dann plötzlich die beiden Kundschafter gewesen. Und es hat sich eine absolute Win-Win-Situation ergeben. Die Kundschafter haben Infos bekommen, wichtige, und sie selber hat sich dann auch unter dem Schutz stellen können. Auf jeden Fall spannend ist ja dann auch, dass Jericho eine sündige Stadt war, eine sündige Gegend war, das Ganze, die Kanaaniter zur damaligen Zeit. Und es ist, sicherlich so, dass es für Gläubige, dass sie sich sehr einsam gefühlt hat. Sie hat keinen Prophet gehabt. wie sonst die Israeliten, die ihnen gesagt haben, was gut und recht ist, was sie sollen machen und was sie sollen lassen. Sie hat auch kein Buch, kein Testament gehabt, wo sie sich daran orientieren oder können stärken. Geschweige denn, hat sie eine Gemeinschaft gehabt, wo sie können beten, können austauschen und ihren Glauben können fördern. Aber es ist eine Frage, die sich stellt, ja, wie ist sie denn überhaupt gläubig geworden? Wie ist die Umkehr, die das Burden so propagiert? Weil aus dem Text heraus lesen wir, dass sie von diesen Geschichten gehört hat über Gott. Die Geschichte, dass das Volk Israel schon einige Städte eingenommen hat und dass sie jetzt vor Jericho steht. Dass das Volk Israel mit dem lebendigen Gott unterwegs ist und dass der lebendige Gott veranlasst hat, dass sie aus ihrer jahrhundertelangen Sklaverei in Ägypten befreit worden ist. Und dass die Ägypter, die ihnen nachgejagt sind, im Roten Meer vertrunken sind. Sie hat die Geschichte gehört und sie hat sie aufgenommen. Sie ist durch die Geschichte gläubig geworden. Sie hat keine anderen Möglichkeiten gehabt, weil sie, wie gesagt, keine Gemeinde, kein Buch, keine Propheten gehabt. Sie hat nur die Geschichte gehört. Aber die Geschichten haben ihr im Herzen etwas offenbart. Es hat ein Glaube angefangen zu wachsen durch die Geschichte. Es ist ja sogar gut möglich, dass die Leute Abschätzung über das Gerät haben. Man hat gewusst, Jericho, oder man weiß aus Grabungen, dass Jericho wirklich sehr grosse, einen grossen Schutzwall, eine Schutzmauer hatte, eine Stadtmauer hatte. Und dass sie schon vielfach erfolglos hat gestürmt werden. Und dass die Leute denken, ja, die Israeliten können schon kommen, die haben keinen Stich gegen die Mauer. Wir sind ready, wir sind Jericho, wir wissen, wir sind die Besten. Dass sie vielleicht sogar gespottet haben. Ja, da das Nachbardörfli, das sie eingenommen haben, ist ja easy peasy. Aber Jericho, nein, da werden sich die Zähne ausbeissen. Und dass vielleicht sogar Abschätzung geredet haben über den lebendigen Gott und über das Volk Israel. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie ehrfürchtig gewesen, wissen sie ja nicht. Auf jeden Fall hat die Geschichte gehört und es hat den Glauben in ihr gestärkt und eingenommen. Und auf jeden Fall ist sie sicher sehr mutig gewesen, weil sie ihr altes Leben damit aufgegeben hat. Indem sie nachher die Kundschaften gesagt hat, ich möchte zu euch gehören, ich möchte an dem lebendigen Gott, ich möchte definitiv bei ihm sein. Ich habe Glauben schon aufgenommen durch die Geschichten, die ich gehört habe. Aber ich möchte es versiegeln, indem ich euch ganz praktisch gehorsam bin und euch helfe. Und sie hat sie dann versteckt in ihrer Wohnung und hat sie dann bei Nacht und Nebel rausgelassen über die Stadtmauer. Ihre Wohnung war an der Stadtmauer gewesen. Ist natürlich eine glückliche Fügung oder eben auch kein Zufall, wie auch immer. Auf alle Fälle hat er so ihnen können helfen und auch ihr können helfen. Aber sie hat gewusst, Jericho wird zerstört werden. Eigentlich ihr Nest, ihre Heimat wird zerstört werden. Sie hat ihr altes Leben definitiv aufgegeben und war ganz fokussiert auf das Neue, das gekommen ist, auf den neuen Glauben, auf die neue Zeitrechnung mit dem Volk Israel, mit einem fremden Volk eigentlich, wo sie sich angeschlossen hat. Es war natürlich auch sehr mutig, weil sie gewusst hat, wenn das auffliegt, dann wird sie umgebracht werden. Und zwar nicht nur sie, sondern höchstwahrscheinlich auch aufgrund der Schwere vom Verrat auch ihre ganze Familie. Und dass das kein Zuckerschlag gewesen wäre, lesen wir nachher, wenn man noch sieht, wie sie über Familie gedacht hat, hat sie sehr viel riskiert. Sie hat sehr viel riskiert und man kann sich auch vorstellen, dass es auch eine sehr spannungsgeladene Zeit war. Man hat gewusst, dass die Kundschaft da ist. Man hat gewusst, dass Israeliten schon da sind und versuchen, Schwachstellen, mögliche auszukundschaften. Es ist sehr viel Spannung in der Luft. Es ist sehr viel Nervosität in der Luft. Und mittendrin ist Rahab, hat die beiden Kundschaften tatsächlich ihre Wohnung und lässt sie über die Nacht aus dem Fenster raus, wieder zurück, aus der Stadt raus. Sie ist all in gegangen, wie man es manchmal Neudeutsch so gerne nennt. Und darum auch ist ihre Mut, ihre Gehorsam nicht nur vom Verfasser vom Hebräerbrief hervorgehoben worden, sondern auch vom Jakobus. Der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, wo betont im Kapitel 2, Vers 25, dass sie auch eine von denen ist, die nicht nur die Hörer vom Wort ist, sondern Täter. Und klar, der Jakobus ist es, der das, wie gesagt, die Taten hervorgehoben hat, wo sagt, man kann viel reden. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, ich rede gerne, ich rede viel. Es ist schnell etwas versprochen. Es ist schnell etwas gesagt, es ist schnell etwas abgemacht. Aber umsetzen, treu sein, im Kleinen wie im Grossen, gehorsam sein und wirklich auch eine Tat daraus machen, ist nochmal eine andere Geschichte. Und Rahab hat das gemacht. Sie war treu, sie war gehorsam, obwohl sie ihr alles gekostet hat. Und das hat Jakobus in seinem Evangelium, wie gesagt, hervorgehoben. Sie hat als Bild für ihren Schutz, für ihren sicheren Schutz, hat sie eine rote Schnur wählen. Sie hat wie ein sichtbares Zeichen für den Schutz wählen. Und man kann dann je nachdem sagen, gut, wieso braucht man das? Sie braucht ja nicht ein Zeichen dafür. Es wirkt fast ein bisschen abergläubisch. Aber es ist vielmehr etwas Helfendes. Und zwar möchte ich es erklären am Beispiel vom Abendmahl. Theoretisch müssten wir nicht ein Brot als Sinnbild für Jesus Leib und auch nicht den Wein oder Traubensaft als Bild für Jesus Blut am Kreuz nehmen. Wir könnten einfach dem Gedenken, dem man still oder laut betet und das einfach danken und feiern. Aber manchmal helfen uns Bilder. Und gerade der Christus, der sehr viel mit Bildern zu den Menschen geredet hat, mit Gleichnis geredet hat, ist es manchmal sehr hilfreich, etwas Bildliches zu haben, dass sie jeden Tag an das Fenster anläuft und sie sieht die rote Schnur und sie weiss, sie hat den Bund können schliessen, sie wird gerettet werden und jeder, der in dieser Wohnung ist, wird gerettet werden. Und nicht zuletzt ist sie ja sehr familienorientiert. Ihr ist wichtig, dass sie nicht einfach allein gerettet ist und einfach das neues Leben kann starten nachher, sondern dass ihre ganze Familie ebenso gerettet wird. Ich weiss nicht, wie schwer das war oder wie leicht das war, ihre ganze Familie in dem Zimmer zu halten, 6 Tage lang, wo die Israeliten jeden Tag mit Musik um die Stadt herumgelaufen sind. Dass vielleicht Leute gedacht haben, hey, was läuft mit denen? Weil es wirkt ja wirklich sonderbar. Das sind die Israeliten da mit ihrer Streitmacht. Und sie laufen einfach 7 Tage umeinander und machen Musik. Anstatt irgendwie Pfeilschiessen, anstatt irgendwie Katapult. Ich weiß nicht, ob es Katapult schon gegeben hat dort. Egal. Auf jeden Fall die Stadt einzunehmen, nur mit Musik. Was läuft? Aber ich sage dann immer, dass die Geschichte illustriert, wie viel Kraft im Lobpreis ist. Und einen guten Lobpreis kann eine ganze Stadt durcheinander bringen. Und darum unterschätzt nie die Kraft des Worship. Aber auf jeden Fall, ich weiss nicht, wie ich nehme an, dass viele Leute die ausgelacht haben, dass viele Leute denken, ja, die würden gescheiter kämpfen, statt Musik machen. Schon zum 7. Mal, das ist doch ein Witz. Auf jeden Fall muss Rahab so überzeugend gewesen sein, dass jeder von der Familie dort geblieben ist und sich nicht aus dieser Schutzzone rausbegeben hat. Weil nur ihre Wohnung war die Schutzzone. Es hat der Rahab nichts genützt. Es hat auch ihrem Vater, ihrer Mutter nichts genützt. Wenn sie am Brunnen gewesen wären, gesagt, ja, weißt du, ich wollte noch ein bisschen spazieren und so. Die Quarantäne, die 7-tägige da in der Ding, ist gerade ein bisschen schwierig und so. Allgemein die Isolation und so. Aber ich bin der Vater von der Rahab. Also, sie hat es ja gut gemacht und ich bin der Vater. Ich werde schon verschont und so. Nichts ist. Nur wer in dieser Wohnung war, wo die rote Schnur sichtbar war, ist gerettet worden. Und Rahab hat es geschafft, dass die ganze Familie und sie natürlich auch in diesem Raum geblieben ist und wo dann am 7. Tag die Musik erklungen ist und die Stadtmauer und die ganze Stadt zusammengebrochen ist. Und das ist schon ein starkes Zeichen einfach für die Rahab, die auch gewusst hat, sie will für ihre Familie da sein und sie will, dass die Familie auch dem Glauben teilhaben darf. Und das ist mich auch immer das Anliegen, einfach für seine Leute, für seine Familie, für sein Umfeld, immer wieder auch zu beten. Und nicht nur einfach in geistlicher Hinsicht, sondern ganz praktisch, da haben ihre Familie auch das Leben gerettet. Geistlich wie auch ganz praktisch. Und dass man einfach gerade für seine Familie, für sein Umfeld, auch in praktischer Art und Weise hilft, dass man füreinander einsteht, dass man einander unterstützt im Leben, in Entscheidungen, in Herausforderungen. Rahab hat das wunderbar vorgelebt. Und für sie hat es dann ein wunderschönes Happy End gegeben. Sie hat dann später den angesehenen israelitischen Fürst namens Salmon geheiratet. Aus der Ehe hat es den Boas gegeben. Der Boas, findige Bibelkenner, wissen, das ist der Mann geworden dann von der Ruth. wo auch wieder eine eigene Bibelgeschichte hat im Alten Testament. Und der Boas war der Urgroßvater vom König David. Vom grossen König David. Und wiederum dann aus der Verwandtschaft, aus der Stammlinie von David, ist ja dann auch Jesus Christus geboren worden. Also von der Maria her natürlich. Und das ist auch wieder, dass ich Rahab als ausländische Prostituierte ist sie ein Ur und ein paar Ur mehr Urgroßmutter von Jesus Christus geworden. Und das ist schon eine Tellerwäschkarriere, die einfach beeindruckend ist und die mich auch fasziniert und die mich auch wieder sehr berührt, was einfach möglich ist, dass man aus seinem Koma, wo man hat, aufgrund von seiner Vergangenheit, von seinen Umständen, von seinen Kämpfen, dass es ein Koma ist und kein Punkt. Gott macht den Punkt und er macht ihn gerecht und gut. Und für das möchte ich zum Abschluss gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken einfach für die Geschichte von der Rahab, wo wirklich eine Hollywood-mäßige Tellerwäschkarriere ist, wo wirklich von einer ausländischen Prostituierten, die eigentlich dem Tod geweiht ist, weil sie in einer sündigen Stadt ist, wo die Bibel sagt, nur Schlechtes passiert ist. Und dann schlussendlich durch ihren Glauben, durch ihr Festheben, durch die Geschichten, die sie von dir gehört hat, zum Glauben gekommen ist und Möglichkeiten gefunden hat, durch ihren Dienst wirklich auch am Leben zu behalten und auch ihre Familie durch das auch können zu retten. Und nachher auch die Dynastie hat können reinkommen vom Boas und auch vom König David und nicht zuletzt auch von deinem Sohn Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass es uns motiviert, und ermutigt auch, wenn wir in unserer Lebenslinie Schrammen haben, auch wenn wir Kämpfe haben, auch wenn wir manchmal nicht mehr weiter wissen. Gerade jetzt in dieser unsicheren Zeit, wo so vieles speziell ist und herausfordernd ist und nervig ist, dass wir einfach wissen, dass du, Gott, einen Schlusspunkt machst und dass wir aus jedem Tolken ein Koma machen und dass die Geschichte weitergeht. Danke, dass du uns liebst, danke, dass du uns befähigst, dass du uns befähigst, auch gut zu tun, unseren Familien, in unserem Umfeld und dass wir wirklich den anderen Leuten helfen können und dass wir uns auch helfen können. Und dass wir wissen, dass der grösste Helfer du bist, himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus und durch deinen Heiligen Geist. Amen. Sei gesegnet.